von 3 Abend.
Die Europäische Zentralbank unterstützt Krisenstaaten. Sie will erneut deren Staatsanleihen kaufen. Banken haben Mitarbeiterdaten an die USA geliefert. Nun verlangt die GPK Erklärungen vom Bundesrat. Erstmals seit 150 Jahren lebt in der Schweiz wieder ein Wolfsrudel. Ein Wolfspaar in Graubünden hat Nachwuchs bekommen. Das Wetter, der Tag beginnt morgen zum Teil mit Nebel und Hochnebel, dann wird es meist sonnig bei 24 Grad. Am Mikrofon ist Brigitte Kramer. Die Worte von Zentralbankern werden oft auf die Goldwaage gelegt. Für jene von Mario Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank, galt das heute ganz besonders. Dass die EZB ein Programm zum Kauf von Staatsanleihen lancieren würde, war zwar klar, doch man war gespannt, wie das Programm aussehen würde. EU-Korrespondent Urs Bruder.
Zuerst beruhigte er seine möglichen Kritiker. Wir halten uns strikt an unser Mandat, so EZB-Chef Mario Draghi. Wir müssen intervenieren, so sein Argument, weil unsere Geldpolitik derzeit verpufft angesichts der schwer gestörten Märkte für Staatsanleihen von Euro-Ländern. Störend wirken insbesondere die unbegründeten Befürchtungen von Investoren, der Euro könnte nicht von Dauer sein.
Unfounded fears on the part of investors of the reversibility of the euro.
Dann packt er den dicken Knüppel aus. Gegen diese Befürchtungen will die EZB vorgehen mit dem Ankauf von Staatsanleihen. Sie hat das schon einmal getan, ohne durchschlagenden Erfolg. Das neue Aufkaufprogramm OMT oder Outright Monetary Transactions funktioniert anders. Es ist transparent, die EZB wird regelmäßig über ihre Aufkäufe informieren. Es ist unbegrenzt und vor allem ist es an Bedingungen geknüpft. Die EZB will nur Staatsanleihen kaufen von Ländern, die ein Hilfsprogramm des Euro-Rettungsschirmes angenommen haben. Und ein solches Hilfsprogramm ist an Reform- und Sparauflagen geknüpft.
The adherence of governments to their commitments.
Eine Regierung muss ihre Verpflichtungen einhalten und die übrigen Regierungen müssen das kontrollieren. Nur dann führen wir ein OMT-Anleihenkaufprogramm durch und nur dann kann es wirksam sein. Darin sieht Draghi den großen Unterschied zu früheren Aufkaufprogrammen. Die Politik muss mitziehen. Die früheren Programme waren einbeinig, so Draghi.
It was one leg basically and that didn't work. So really you need two legs. For making it work.
Aber damit es gehen kann, braucht es zwei Beine.
Urs Bruder in Brüssel. Wie die neueste Maßnahme der EZB zu werten ist, darüber sprechen wir gleich nach weiteren Meldungen des Tages mit Silvan Fischer.
Die Geschäftsprüfungsstelle des Nationalrats, die GPK, verlangt vom Bundesrat Erklärungen. Es geht um dessen Beschluss, Daten von Bankmitarbeitern an die amerikanischen Behörden zu übermitteln. Im Januar hatte der Bundesrat beschlossen, dass im Rahmen der Amtshilfe vorläufig nur anonymisierte Mitarbeiterdaten an die USA übermittelt werden dürfen. Im April ermöglichte er den Banken dann auch die Übermittlung nicht anonymisierter Daten. Laut der GPK soll der Bundesrat bis Mitte Oktober in einem Bericht erklären, warum er den Banken dies ermöglicht hat. Gestützt darauf werde die GPK entscheiden, ob sie weitere Maßnahmen ergreife. Der Bundesrat ist dafür, dass die Zulassungen für Spezialarztpraxen gesteuert werden. Er reagiert damit auf die Zunahme der Praxisbewilligungen und empfiehlt deshalb dem Parlament, einen entsprechenden Vorstoß anzunehmen. Ende letzten Jahres war der Zulassungsstopp für Spezialärzte aufgehoben worden. Seither haben über 1200 Ärzte eine Praxisbewilligung erhalten. Erstmals seit 150 Jahren lebt in der Schweiz wieder ein Wolfsrudel. Ein Wolfspaar in Graubünden habe offenbar Nachwuchs bekommen, meldet das Amt für Jagd und Fischerei. Am Galanda im Bündner Rheintal seien in den letzten Tagen Welpen gesichtet worden. Damit sei erstmals seit der Rückkehr des Wolfes in die Schweiz ein Wolfsrudel nachgewiesen worden. Der Bischof von St. Gallen, Markus Büchel, ist zum neuen Präsidenten der Schweizer Bischofskonferenz gewählt worden. Er übernimmt das Amt auf Anfang 2013 für die kommenden 3 Jahre, wie die Bischofskonferenz mitteilt. Büchel wird Nachfolger von Norbert Brunner, dem Bischof von Sitten. Der Schweizerische Arbeitgeberverband hat Roland Müller zu seinem künftigen Direktor gewählt. Er löst im Juli 2013 Thomas Daum ab, der sich dann altershalber aus der operativen Verbandsführung zurückziehen wird. Vor der westtürkischen Küste sind mindestens 58 Flüchtlinge ertrunken, darunter auch Kinder. Wie die türkischen Behörden meldeten, kamen die Flüchtlinge unter anderem aus Syrien und Irak. Sie wollten offenbar auf dem Seeweg nach Europa gelangen. Das kleine Fischerboot war kurz nach dem Ablegen vor der türkischen Küste mit einem Fels kollidiert und gekentert. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu konnten mehr als 40 Personen gerettet werden. In Südafrika haben die Betreiber einer Platinmine mit streikenden Bergarbeitern einen Vertrag ausgehandelt. In der Mine war es zuvor zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Bergarbeitern gekommen. Der Vertrag sieht unter anderem vor, dass die Mine wieder normal funktionieren muss, bevor Lohnverhandlungen aufgenommen werden. Militante Bergarbeiter wollen sich dieser Vereinbarung aber nicht anschließen und drohen, ihre Kollegen notfalls mit Gewalt von der Arbeit abzuhalten. Die Minenarbeiter streiken seit August. Bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei wurden Dutzende Menschen getötet. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.527 Punkten. Das ist ein Plus von 1,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.272 Punkten, ein Plus von 1,7%. Der Euro wird zu 1.2063 gehandelt und der Dollar zu 95,51 Rappen. Das Wetter: Morgen Vormittag hat es zum Teil Nebel und Hochnebel, vor allem im zentralen und östlichen Mittelland. Sonst ist es meist sonnig bei 24 Grad im Norden und 27 Grad im Süden. Hier ist reine Verkehrsinformation von 17.07 Uhr. In der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen Buchrain und dem Rathausentunnel Stau wegen eines Unfalls. Stau oder Behinderungen wegen Verkehrsüberlastung auch auf diesen Strecken. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern. Auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Limmataler Kreuz. Auf der A1 Richtung Bern zwischen Zürich Nord und Affoltern. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen dem Schweizerhalle-Tunnel und Basel-Badischer Bahnhof, auf der kantonalen Autobahn zwischen Muttenz und der Verzweigung Hagnau, in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Wankdorf und der Verzweigung Schönbühl und schließlich auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden stockender Verkehr.
Info 3 Abend.
Die EZB ist also bereit, unbegrenzt Staatsanleihen kriselnder Euro-Staaten zu kaufen. Sie will das tun, so lange wie nötig und mit so viel Geld wie nötig. Und das gegen den Willen der Deutschen. Was das alles heißt, darüber spreche ich nun mit Charles Lieber von der DERAS Wirtschaftsredaktion und mit Deutschland-Korrespondent Kasper Selk. Charles Lieber, die Erwartungen waren riesig an die heutige EZB-Ratssitzung. Wurden sie denn erfüllt?
Ja, man kann schon sagen, sie wurden erfüllt. Der EZB-Rat hat das eingehalten, was er vor einem Monat versprochen hat. Nämlich erstens, die EZB sagt, sie kauft auf dem Sekundärmarkt Staatsanleihen von Staaten, die überhöhte Zinsen zu zahlen haben, vor allem spanische, italienische Staatsanleihen. Und zweitens, die EZB tut dies, solange es nötig ist, mit so viel Geld wie nötig ist. Aber eben nur unter der Bedingung, dass die betroffenen Staaten den Euro-Rettungsschirm anfragen und mit diesem ein Sanierungsprogramm vereinbaren. Ich will sagen, das entspricht etwa in den Erwartungen, die man an heute hatte.
Nun hat ja die EZB bereits in der Vergangenheit Staatsanleihen gekauft. Was ist denn konkret anders beim Programm, das Mario Draghi heute angekündigt hat?
Wir haben es vorhin gehört. Zwei wesentliche Unterschiede würde ich hervorheben. Erstens, die EZB leistet nur Schützenhilfe im Verbund mit dem Euro-Rettungsschirm. Warum ist das wichtig? Weil die EZB eben damit den Ball an die Politik zurückspielt. Die Regierung, zum Beispiel von Spanien, muss einen Antrag stellen an den Rettungsschirm. Das ist ein politischer Entscheid. Dann wird ausgehandelt, unter welchen Bedingungen Hilfe geleistet wird. Auch das ein politischer Entscheid, keiner von Notenbankern. Denn im Gouverneursrat des ESM, des Rettungsschirms, entscheiden ja alle Euro-Länder mit. Das heißt, Deutschland, Finnland, Holland müssen Ja sagen zu diesem Rettungspaket. Und das ist in der Vergangenheit nicht nötig gewesen. Zweiter wichtiger Punkt, die zusätzliche Hilfe wird transparenter. Das ist eine Konzession an die Finanzmärkte. Die EZB will wöchentlich ausweisen, wie viel Staatsanleihen sie kauft. Und sie will auch monatlich sagen, von welchen Ländern. Und damit wird das ganze Programm transparenter, als es in der Vergangenheit war.
Das Programm hat also auch eine politische Komponente. Frage nun an Kasper Selk in Berlin. Der Entscheid der EZB fiel mit einer Gegenstimme, jener der Deutschen nämlich. Haben die Deutschen nun das Nachsehen oder ist ihnen die EZB entgegengekommen?
Sie sagen, das war die deutsche Gegenstimme, das muss man vielleicht ein bisschen relativieren, das ist nicht bekannt offiziell, das wird nie bekannt gemacht. Man kann aber annehmen, dass es der deutsche Vertreter war, denn er geht immer noch davon aus, da auch die Mehrheit der deutschen Wirtschaftswissenschaft, dass Nationalbanken und damit auch die EZB nur die eine Aufgabe hätten, nämlich den Geldwert zu stabilisieren, die Inflation zu bekämpfen, und mit dem Ankauf von Staatsanleihen beginne eben die EZB indirekt Krisenländer zu finanzieren. Das sei nicht ihre Aufgabe und führe letztlich zum Gegenteil ihrer Aufgabe. Es fördere nämlich die Inflation. Von daher kann man annehmen, dass das die deutsche Gegenstimme war. Jetzt zu Ihrer Frage, ist man Ihnen entgegengekommen oder haben Sie das Nachsehen? Ein bisschen beides, würde ich sagen. Das Nachsehen haben Sie in dem Bereich, wo eben jetzt unlimitiert sogar solche Staatsanleihen aufgekauft werden. Da sind hier einige erschrocken. Umgekehrt ist es schon so, dass diese sehr strikte Konditionalität, diese Bedingungen, von denen Charles Lippert eben gesprochen hat, also dass die unter den Rettungsschirm müssen und entsprechende Programme akzeptieren müssen, das ist sicher im Sinne der Deutschen gewesen.
Gibt es denn schon erste Reaktionen in Deutschland?
Es gibt welche, die sind zum Teil recht zurückhaltend, würde ich meinen. Auf jeden Fall nicht die schrille Ablehnung, die je nachdem auch hätte eintreten können. Frau Merkel hat zurückhaltend bis ausweichend reagiert. Das lag allerdings daran, dass sie im Moment in Madrid mit Herrn Rajoy in Gesprächen war und wahrscheinlich gar noch nicht vollständig informiert sein konnte, was genau da entschieden wurde. Sie sagte, die EZB handle im Rahmen ihrer Mandate, aber diese Aktionen der EZB dürften und könnten nie die Pflicht der Politik zu Reformen ersetzen. Ihr Vizekanzler und Wirtschaftsminister Rösler von der FDP ist direkter auf das Maßnahmenpaket eingegangen. Er sagte, Anleihenkäufe dürften niemals eine dauerhafte Lösung sein. Umgekehrt sagte er auch, ganz wichtig sei, dass diese Anleihenkäufe jetzt an klare Bedingungen geknüpft würden. Die müssten dann auch eng genug gefasst werden. Eine interessante Stimme vielleicht noch, eine führende Figur der CDU-CSU-Fraktion, Michael Meister, hat sehr ausdrücklich diese Konditionalität, diese Bedingungen gelobt und gesagt, es sei gut formuliert. Also ich würde zusammenfassend sagen, bisher ist die Reaktion zurückhaltend, wenn es um Deutschland geht, und mindestens nicht so schrill ablehnend, wie man das auch hätte erwarten können.
Nochmals zurück zu Wirtschaftsredaktor Charles Lippert. Wie ist das gesamte Programm denn zu werten? Hat es das Potenzial, die nervösen Finanzmärkte zu beruhigen?
Ja, man kann sagen, bereits die Ankündigung, dass ein Entscheid gefällt wird, ob das Programm kommt, hat die Finanzmärkte etwas beruhigt. Die Zinsen der Staatsanleihen für Spanien und Italien sind in den letzten Wochen deutlich gesunken. Jetzt kommt der Test, ob es nachhaltig ist und auch so bleibt. Auf jeden Fall ist es ein wichtiges Puzzleteil, das eingefügt wurde. Viele müssen aber eben noch folgen. Es stehen in den kommenden Wochen in der EU wichtige politische Entscheide an, zur Ausgestaltung der Bankenaufsicht, zur Ausgestaltung der Finanzstabilitätspaktes, zur Einführung der Schuldenbremse in den Mitgliedstaaten, zu Sanktionsmöglichkeiten, zur Frage, wie das EU-Parlament besser einbezogen werden kann, um den Prozess demokratischer zu machen. Es fehlen also noch sehr viele Puzzleteile im Gesamtbild für eine neue Währungsunion, aber mit jedem Teil mehr werden die Finanzmärkte die Möglichkeit haben, so kann man es vielleicht formulieren, zu signalisieren, ob sie daran glauben, dass die Krise bewältigt werden kann und eben die alten Systemfehler der Währungsunion tatsächlich behoben werden.
Das sind die Einschätzungen von Charles Lippert von der DRS Wirtschaftsredaktion und von Kasper Selk in Berlin. Besten Dank Ihnen beiden.
Info 3 Abend.
Nicht nur der Bär ist los in Graubünden, auch der Wolf geht um. Jäger konnten mehrere junge Wölfe beobachten und auch das zuständige Jagdinspektorat bestätigte den Nachwuchs. Damit ist zum ersten Mal seit 150 Jahren ein Wolfsrudel unterwegs in der Schweiz. Sarah Hauschild.
Hoch über Chur thront wild, felsig und weitläufig der Kalanda. Rund um diesen Berg im Grenzgebiet zwischen Graubünden und St. Gallen leben schon seit Monaten zwei Wölfe. Nun haben die Kalanda-Wölfe, so werden sie von Einheimischen genannt, Nachwuchs bekommen. Ein Foto, welches den Behörden vorliegt, zeigt ein etwa 4 Monate altes Wolfswelpen. Hannes Jenny vom Bündner Jagdinspektorat sagt dazu:
Also die Fotofallenbilder zeigen einen jungen Wolf, der sich da während eines ganzen Tages mit rund um diese Fotofalle beschäftigt, immer ein paar Stunden wieder auftaucht und hier eigentlich wahrscheinlich vom Rudel abgesetzt worden ist und dann später wahrscheinlich wieder abgeholt wird.
Ein junger Wolf konnte fotografiert werden. Jäger wollen 2 weitere Jungtiere gesehen haben. Bestätigen kann Hannes Jenny diese Schilderungen noch nicht. Sie seien aber glaubhaft. Auch beim WWF ist man nicht erstaunt. Im Gegenteil, Wölfe seien seit 17 Jahren wieder heimisch in der Schweiz. Die Rudelbildung sei nur eine Frage der Zeit gewesen, heißt es auf Anfrage. Und auch der oberste Schweizer Jäger, Reinhard Schniedrig vom Bundesamt für Umwelt, freut sich.
Vor 150 Jahren circa wurde der Wolf ausgerottet und jetzt, so viele Jahre später, wiederum Nachwuchs, eine Rudelbildung bei uns in der Schweiz. Das ist doch ein spezieller Moment und ja, ist aber auch klar, dass es nicht für alle Freude bedeutet, sondern dass gewisse Interessensgruppen damit auch Sorgen haben.
Mit diesen Sorgen bereits konfrontiert wurden die Bündner Schafzüchter. Die beiden Kalanderwölfe haben in diesem Jahr bereits rund ein Dutzend Schafe gerissen. Dank einem recht gut organisierten Herdenschutz mit Hunden habe man Schlimmeres verhindern können, sagen Bündner Experten dazu. Die Bildung dieses ersten Wolfsrudels seit 150 Jahren bedeute aber, dass man den Herdenschutz noch verstärken müsse. Heute gibt der Bund rund 850.000 Franken pro Jahr dafür aus. In Zukunft, so glaubt der eidgenössische Jagdinspektor Reinhard Schniedrig, werde man die Mittel jedoch noch verdoppeln müssen.
Info 3, Abend.
Der syrische Machthaber Assad muss abtreten, das sagen der amerikanische Präsident Barack Obama, ebenso wie der französische Präsident François Hollande. Doch Assad macht keinerlei Anstalten, von der Macht zu lassen. Militärisch intervenieren will der Westen in Syrien nicht, aber Frankreich hat jetzt damit begonnen, von Aufständischen kontrollierte Dörfer zu unterstützen. Was führt Paris im Schild? Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder.
Frankreich ist überzeugt, dass es auf der weltpolitischen Bühne eine Rolle zu spielen hat. Im Libyen-Konflikt ergriff Nicolas Sarkozy die Initiative, stieß sogar die Verbündeten durch sein forsches Tempo vor den Kopf. Im Fall von Syrien sind jedoch François Hollande die Hände gebunden. Der Sicherheitsrat kann sich auf keine Resolution einigen und ein Sturz von Bashar al-Assad ist nicht in Sicht. Frankreich hat jetzt damit begonnen, die Rebellen von befreiten Dörfern zu unterstützen. Staatspräsident Hollande kündigte das vor einigen Tagen selbst an.
Nous aidons notamment ceux qui organisent les zones libérées sur le territoire syrien.
Wir helfen jenen, die die befreiten Zonen in Syrien verwalten. Nach Angaben des Außenministeriums leistet Frankreich humanitäre Hilfe. Es fehle in diesen Zonen an allem. Man müsse Schulen bauen, die Wasserversorgung wiederherstellen. Ziel ist es, das Leben in diesen Zonen so zu organisieren, dass die Bewohner keinen Grund mehr sehen, zu fliehen. Von da zur Einrichtung von humanitären Bufferzonen ist es, wenn überhaupt, nur ein kleiner Schritt. Der frühere Außenminister Alain Juppé.
J'ai réclamé depuis longtemps des corridors humanitaires et une protection aérienne. La question est de savoir.
Ich habe schon lange humanitäre Bufferzonen verlangt und eine No-Fly-Zone für diese Gebiete. Die Frage ist, ob man diese Schutzzonen mit Gewalt durchsetzen kann und ob das ohne Resolution des UNO-Sicherheitsrats möglich ist.
La question est de savoir si cette protection aérienne passe par l'usage de la force et si cet usage de la force peut être mis en œuvre sans résolution du Conseil de sécurité. C'est donc là aujourd'hui la question centrale.
François Hollande hat die Frage noch nicht beantwortet. Doch je mehr er sich engagiert, umso wahrscheinlicher scheint ein Ja. Die französische Strategie wird jedoch auch scharf kritisiert. Samir Aita, Chefredakteur der arabischen Ausgabe der Monatszeitschrift Le Monde Diplomatique.
L'objectif momentané, c'est de créer une zone contrôlée par la rébellion.
Ziel der französischen Politik ist es, eine von der Rebellion kontrollierte Zone zu schaffen, die so etwas wie ein irakisches Kurdistan werden könnte. Aber das hat keinen Sinn. Es gibt eine berechtigte Angst, die Türkei könnte die Hand auf diese Zonen legen. Diese Strategie könnte zu einer Teilung des Landes führen.
Ce schéma n'a pas de sens. Aller dans un schéma comme ça amènerait la division du pays.
François Hollande will helfen, sich wohl auch profilieren, nachdem ihm die Opposition Unentschlossenheit in der Außenpolitik vorgeworfen hat. Doch er bewegt sich auf einem heiklen Terrain.
Das war Info 3 am Abend, verantwortlich heute Brigitte Kramer.